Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik.
Puh, jetzt muss ich mir ganz schön tief einatmen und ausatmen. Eine lange, dichte und sehr übernächtigte Woche geht zu Ende. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Und ich bin so erleichtert und froh, dass ich hier virtuell mir gegenüber sitzen habe. Jemanden, der in seiner inneren Schnelligkeit zumindest das Gegenteil von Nevada ist. Der Gentleman-Cowboy ist, der ganze Sterne erschaffen kann, wo andere noch in Streifen denken. Und der, während ich noch dieser roten Fata Morgana eines ersten als panisch empfundenen Wahlsieges noch etwas verstört hinterherblicke, sagen wir es mal so, prozessiert er schon längst den Blue Shift und analysiert für uns das Wahlverhalten gleich. Friedemann Karek.
Vielen Dank. Gerüchteweise ernährt sie sich nur von Barbecue Beer und Freedom. Heute ist sie wieder bei uns, die einzig wahre Wahlbeobachterin, die OSZE des deutschen Internets, Samira El-Wasil.
Ich habe heute diese Woche den Knaller-Gag gebracht, dass Trump Freedom Lies verteilt statt Freedom Fries. Und ich war sehr stolz. Und das sagt sehr viel über meinen geistigen, emotionalen und handwerklichen Zustand in dieser Woche aus. Sehr ausgeleitet.
Ja, brillant, würde ich sagen. Brillant
ja,
ist das. Definitiv. Man muss, glaube ich, einmal zu Beginn dieser Episode feststellen, was gerade der Stand ist, während wir sprechen, ja, weil er sich ja schon in den letzten 42 Stunden ab und zu geändert hat. Ich glaube, Biden wird gerade Präsident. Das ist der längste Gewinn einer Wahl aller Zeiten. Und wo stehen wir denn eigentlich gerade? Jetzt bin ich gerade auch minder informiert.
Pennsylvania und Nevada und Wisconsin, glaube ich, auch noch zählen noch. Und Pennsylvania ist jetzt entscheidend.
Ja, und da sieht es aber sehr, sehr gut aus.
Und da sieht es sehr gut aus. Die 10% Vorsprung sind, das sage ich noch kurz hinterhergeschoben, und ich weiß das auch nur, weil meine Mutter aus Pennsylvania kommt und deswegen mir jeden Tag in die Familien-WhatsApp-Gruppe das reintickert. 10% Wahlvorsprung zu Beginn am Wahlabend, die sind jetzt reduziert auf unter 1% Vorsprung von Seiten von Trump und alle sind sehr glücklich gerade.
Also wir kommunizieren hier quasi auf der Basis von Zahlen evidentem Optimismus. Man weiß es alles noch nicht ganz sicher, ganz genau, aber es sieht gut aus für Joe Biden.
Interessant ist der Ausdruck zahlenevidenter Optimismus, weil er genau das umschreibt, was wir so diese Woche erlebt haben, nämlich gleichzeitig einen zahlennegierenden Pessimismus. Direkt nach der Wahl alle große Depression entwickelt, obwohl ja die Politikwissenschaftler, Analysten ja gesagt haben, nein, das ist ganz normal, es wird erstmal diese rote Fata Morgana geben, die aus den Wahlen besteht, die eben noch nicht die Briefwahlstimmen ausgewertet haben. Und deswegen wird es erstmal so anmuten, als hätte Trump gewonnen. Und obwohl wir das aber alle wissen, sind wir doch trotzdem alle so ein bisschen in Panik geraten. Oder wie war das bei dir?
Tatsächlich hatte ich so das Bild von so jemand, der zum ersten Mal fliegt und einsteigt und jemand sagt ihm, du pass auf, du musst keine Angst haben. Das Ding beschleunigt erstmal sehr, sehr lange, sehr, sehr schnell in einer Richtung auf dem Boden. Und dann, wenn du denkst, fuck, wir fahren gleich in den Flughafen rein, dann hebt es ab und es kommt ein magischer Effekt, der aber völlig vorhersehbar ist und auch so gewollt.
Ja.
Vielleicht eine schiefe Metapher, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass wir sehenden Auges in diese Wahl gegangen sind. Alle haben gesagt, ja, wahrscheinlich wird es lange dauern und es wird, und man kann ja auch erklären, warum die Verteilung und auch die zeitliche Dynamik so ist. Und trotzdem sind, glaube ich, viele Leute sehr unruhig geworden. Und ihr merkt schon, wir müssen gar nicht ankündigen, worüber wir heute sprechen. Es gibt zwei große Themen, natürlich die USA und die Wahl. Und tatsächlich dann der Anschlag von Wien, der sozusagen traurigerweise die Woche einleitete. Und wir möchten aber erst über Amerika sprechen und dann etwas ausgeruhter sozusagen über diese Form des Terrors, die wir da gesehen haben. Oder? Habe ich was vergessen? Nein, heute ist es einfach.
Genau, die beiden, ja, richtig.
Ja.
Ich bin da schon direkt in die Stars and Stripes-Fahne reingesprungen.
Genau, und dieser Tage ist ja diese Wahlnacht so ein ganz kleiner Moment, wo warst du als, wo warst du während der Mondlandung für Ältere, wo warst du während 9-11 oder wie hast du die Wahlnacht verbracht? Und ich kann sozusagen anfangen, was bei mir eigentlich schnell geht. Ich dachte mir, du kennst ja meine Einstellung zu Großereignissen und Medien, besonders sozialen Medien. Ich finde ja, Twitter verwandelt sich dann gerne mal in so eine Regionalbahn bei 30 Grad und Streckensperrung mit ausgefallener Klimaanlage, wo die Leute so sehr, sehr, sehr nervös werden und man eigentlich mit niemandem mehr reden möchte. Und für manche mag dann genau in so einer Nacht, wo man Angst hat, dass Donald Trump wiedergewählt wird, so als Coping-Strategien so ein krampfhafter Galgenhumor so ein bisschen Doomsurfing, Politfolklore und so das Abfeiern von irgendwelchen CNN-Moderatoren. Wenn das funktioniert, ist gut. Für mich funktioniert es leider überhaupt nicht. Es macht mich nur aggressiver. Ich setze da eher auf Schlaf, Ruhe und vielleicht ein bisschen rum, wenn es gar nicht geht. That said, dachte ich, ich bin wahnsinnig schlau, wachte natürlich um 4.30 Uhr pünktlich auf. Also aus Versehen, einfach aus dem System heraus. Gestern Nacht auch um 2.30 Uhr. Ich glaube, es wird immer so eine Stunde früher. Ich glaube, heute Nacht wollte ich gar nicht ins Bett gehen. Um dann natürlich doch nach einem inneren Kampf das Handy anzumachen. Aber ich habe sozusagen dann nur so das Mindestmaß mitbekommen. Ich habe nicht wirklich Fernsehen geguckt. Ich kann also gar nicht so richtig mitreden, so bei diesem lustvollen Grusel. Oh, wie lange habe ich bei CNN mit dieser komischen Karte zugeschaut? Ich versuche da wirklich nur so das letzte Prozent abzuschöpfen. Ich glaube, du hast mehr gesehen, oder?
Ich war tatsächlich die ganze Nacht wach, weil ich am nächsten Tag eigentlich einen Live-Schaltentermin hatte, wo ich dann möglichst ausgeruht und informiert über die Wahlnacht ein paar Dinge hätte sagen sollen. Und deswegen war einerseits meine Riesenpanik, dass ich verschlafe, weil es so früh war, und andererseits natürlich, dass ich die ganzen wichtigen Informationen nicht mitbekomme. Und das hat mich aber in so einen komplett idiotischen Zustand der Informationsrezeption gebracht, weil ich auch reines Doomscrolling gemacht habe irgendwann und mich wirklich in diesen fatalistischen Tunnel der negativen Selbst Rückkopplung hineingescrollt habe. Und alles wurde mit jedem Tweet schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und das meinte ich mit, wir wussten alle, das sind ja alles, also wir alle sind ja informierte und hoffentlich intelligente Menschen. Wir wussten ja alle, dass es genauso eintreten würde, wie es auch prognostiziert worden ist. Und dennoch sind einfach alle in eine ganz seltsame Unruhe, Panik und Doom-and-Gloom-Stimmung verfallen. Und ich eben auch. Also ich habe dann wirklich aktiv gemerkt, das hatte ich dir dann auch geschrieben, wie ich mich innerlich selbst geistig ohrfeigen musste, um da irgendwie da rauszukommen. Und du hattest es gerade gesagt, es war interessant, wie so eine Art Nachrichtensimulation dann online entstand. Also in dieses Vakuum der Unwissenheit hinein hat man dann einfach so Stellvertreterinformationen dankend angenommen. Also zum Beispiel dann die parasoziale Beziehung mit den Moderatoren aufgenommen und sich dann halt darüber beömmelt, wie cool der jetzt moderiert. Oder eben das meta-ironische Betrachten irgendwie US-amerikanischer Wahlen im Allgemeinen. Das heißt, weil wir gemerkt haben, dass da gerade ein großes Loch an Informationen ist, weil noch keine neue Information da ist, und es fällt sich übrigens analog auch zu Corona-Zahlen oder zu Nachrichtentickern oder zur Papstwahl oder so, wo dann 4 Stunden einfach gewartet wird und es gibt keine Infos. Es werden dann einfach komplett Schrottinfos und Nachrichtensimulationen kreiert, künstlich von uns, von den Nutzern, aber auch von den Medien oder von den Nachrichtenanbietern, mit denen wir uns dann die ganze Zeit, die ganze Nacht beschäftigen, wie so ein Kind, das so ein Spielzeug in die Hand gedrückt bekommt, damit es halt nicht quengelig ist, aber noch auf das eigentliche Geschenk halt warten muss. Deswegen war es eigentlich eine sehr weise Entscheidung, da ein bisschen Schlaf zu finden. Und ich habe dann auch irgendwann, glaube ich, tagsüber, als dann einfach klar war, dass nichts klar sein wird, die nächsten Stunden und Tage, auch beschlossen, dann Twitter aktiv auszumachen, weil es einfach, es ist ja einfach nur Fast Food für den Kopf.
Absolut. Ja, es ist wie auf einer sehr, sehr langen Autofahrt dann doch die ganze Zeit aus der Tankstelle irgendwelche Knickknacks und Gummibärchen zu futtern. Ja, obwohl man weiß, es wird einem nur schlecht davon, es macht nicht wirklich satt. Man kommt deswegen nicht schneller an. Das Wetter wird nicht besser. Ja. Es hilft nichts. Ich glaube, eine Sache, an der sich bis jetzt noch viele Menschen abarbeiten und die wir in Deutschland immer nicht so richtig fassen können oder wo wir uns sozusagen wünschten, das war echtes Wunschdenken, dass wir uns nicht nochmal mit dieser Frage befassen werden müssen, die aber natürlich sofort nach den ersten Hochrechnungen wieder sehr virulent war. Die Frage, wieso wählen diesen Menschen noch grob geschätzt 70 Millionen AmerikanerInnen, also knapp die Hälfte der Leute, die zur Wahl gehen, und mehr, in absoluten Zahlen gesehen, mehr Menschen als vor 4 Jahren, wo wir schon natürlich fassungslos waren auf eine Art. Und jetzt 4 Jahre später wissen wir, die Antwort auf die Frage findet man nicht bei den Russen und findet man auch nicht bei Cambridge Analytica, der sozusagen der geistigen Schwester Firma von Augustus Intelligence. Sie war lange nicht mehr da. Also wir können da keine sinistren Mythen spinnen. Es waren keine Evil Geniuses, die ihn 2016 an die Macht gebracht haben. Zumindest nicht alleine. Und 4 Jahre später dieses Ergebnis zu bestätigen und zu verbessern von Trump in der Corona-Krise und so weiter und so fort. Nach allem, was er sich geleistet hat, in Anführungszeichen. das schreit natürlich nach einer neuerlichen Erklärung. Und da war es schon nochmal interessant, dass man so ein paar Sachen von vor 4 Jahren wieder rausgeholt hat. Mhm. Eben im Vergleich zu fragen, was hat sich geändert? Wie konnte er an Stimmen zulegen? Es gab ein Fundstück auf Twitter, wo ich Twitter dann wieder dankbar war, dass es halt doch immer wieder die Nuggets nach oben spült. Nämlich ein Video von einer Sequenz, vielleicht 1 Minute, 1,5, aus einer Debatte zwischen ihm und Hillary Clinton aus dem Jahr 2016, kurz vor der Wahl, wo er gefragt wird, ob er das Wahlergebnis akzeptieren wird, wenn er nicht gewählt werden wird. Mhm. Und er sagte, das sehen wir dann mal, und er hält die Spannung aufrecht. Also er benutzt den Begriff der Suspense und lässt sich dazu keine Aussage hinreißen. Und das wurde natürlich verbreitet mit dem Hintergrund, dass man gesagt hat, hier, schon 2016 hat er angekündigt, was er jetzt tut, nämlich ein negatives Wahlergebnis nicht zu akzeptieren und mit faulen Tricks zu spielen. Und Hillary dagegen sagt damals auch schon, nagelt ihn fest und grätscht da rein auf seine uneindeutige Aussage und sagt eben und erklärt nochmal ganz kurz an mehreren Beispielen, auch aus den Caucuses und aus verschiedenen Gelegenheiten vorher, wo er auch als Geschäftsmann unter Druck war, als er einen Emmy nicht gewonnen hat im 3. Jahr hintereinander für seine Show, The Apprentice und so. Und da sagt sie, seht ihr, immer wenn etwas für Donald, und sie nennt ihn beim Vornamen, wenn etwas für Donald nicht richtig läuft, nicht für ihn läuft, dann behauptet er, das System wäre rigged, also manipuliert, gegen ihn manipuliert, da würde getrickst werden. Und sie erklärt das sachlich sehr gut. Und er hat aber die Lacher auf seiner Seite, weil er sagt, naja, ich hätte diesen 3. Emmy aber gewinnen sollen. Und sogar der Moderator des Publikums lacht. Und gerade weil das jetzt nochmal ausgekramt wurde, dieser Ausschnitt, fand ich sehr interessant, weil er da nicht nur seine Strategie für 4 Jahre später schon ankündigt und nicht nur von der Gegenseite sozusagen schon dekodiert wird und entlarvt wird und auf eine Art auch moralisch bloßgestellt wird, sondern weil darin schon alles angelegt ist, was auch jetzt wieder unter anderem den Wahlerfolg für ihn beschert hat oder sozusagen eine irgendwo doch gefühlte Wahlniederlage für die Demokraten, sagen wir mal, nicht für Joe Biden, sondern die ganze Partei, die es wieder nicht geschafft hat, aus der moralischen haushohen Überlegenheit und seiner schlechten Performance auf allen Dimensionen den Erdrutsch zu performen, den man erwartet hat. Mhm. Und zwar sieht man da nochmal eindeutig ganz klar so sein Evil Wit, also auch seine Schlagfertigkeit und sein Humor, mit dem er seine ostentative Autonomie erklärt, dass er sagt, ich stehe sogar über den demokratischen Gepflogenheiten und dem Recht und allen Regeln des Anstandes, weil ich bin nicht bereit, jetzt zu sagen, dass ich eine Wahlniederlage hinnehmen werde. Genau das Gleiche, was er 4 Jahre später auch gemacht hat. Und andererseits, dass dann das beharrliche Appellieren von Hillary Clinton in der Situation an Regeln, Normen, Moral, Anstand und natürlich demokratische Werte überhaupt nicht greift. Es greift in diesem Moment nicht und es hat jetzt nicht gegriffen, weil dass er von Anfang an offen gelassen hat, ob er diese Wahl akzeptiert, also 2020, dass er mit allen miesen Tricks gespielt hat, dass die GOP, die Republikaner, an ganz, ganz vielen Stellen mit angeblich 50.000 juristischen Fachkräften versucht, diese Wahl in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dass also the system is rigged, wenn überhaupt genau andersrum stimmt, was wieder ein protofaschistisches Moment ist, dass er versucht, die Wahrheit nicht nur zu verwirren, sondern umzudrehen für seine Zwecke und das, was er tut, den anderen zu unterstellen. All das scheint ihn nicht wirklich Stimmen gekostet zu haben. Das heißt, er stand wieder da, so wie damals in diesem Video, auch heute als eine Art Rebell, der sich vom System nicht einhegen lässt, der auch noch großspurig ist, der eine große Klappe hat. Und andererseits, damals wie heute, stand die Gegenseite da als moralisierender Zeigefinger. Hillary Clinton in diesem Video erhebt wirklich körperlich den Zeigefinger und erklärt dem Publikum, also uns, seinen Charakter, warum wir uns Sorgen machen sollten darüber. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, die bei ganz vielen AmerikanerInnen eine Reaktanz hervorruft, damals wie heute, weil sie als Hyperindividualisten diese Belehrung aufgrund eines kollektiven Wertes wie, ja, man sollte aber in einer Demokratie so und so, ganz ablehnend finden und vor allem auch, sie benutzt das Wort troubling, also es sollte euch sozusagen Sorgen machen, es sollte euch stören in eurem gewohnten Ablauf, in eurem Streben nach Höheren, in eurem Rags to Riches, in eurer Deep Story, die ihr verfolgt, sollte euch seine Haltung stören. Also das, wenn das nicht sozusagen bevormundend belehrend ist auf einer moralischen Ebene, dann ist es nichts. Und das natürlich dagegen, sagen wir mal, Leute, die dem Kollektiv und einer kollektivistischen Moral immer skeptisch gegenüberstehen, die eher selbstverherrlicher sind als Selbstreflektierer und die vor allem nicht zuletzt, ich würde sie mal Matrimonialsexisten sind, also Leute, die die Rolle der Frau ganz klar mütterlich, ehelich sehen, ganz klar pragmatisch und zurückstehen, dass die damals darauf nicht gut angesprochen haben und sich heute auch nicht davon haben abbringen lassen, den Menschen zu wählen, ist dahingehend dann schon wieder nicht so richtig überraschend. Er ist auch in dieser Rolle als demokratischer Foul-Play-Spieler der ehrenlose Held eines kollektiven Es dieser Gesellschaft, der Politik für die eher niederen Instinkte macht, der sich über auch in diesem Punkt über alle Regeln hinwegsetzt für eine gewisse Agenda, die leider, und da sprechen wir bestimmt nachher auch noch mehr drüber, leider sehr vielen AmerikanerInnen eben ganz gut reinläuft. Mhm. Oder wie siehst du es? Ist da seine Performance wieder überbewertet? Oder glaubst du, dass da was drinsteckt?
Genau, wir werden gleich noch drüber sprechen, dass er ja bei der lateinamerikanischen Bevölkerungsschicht in Florida zum Beispiel ja eben 12 Prozentpunkte plus gemacht hat. Also auch da sehr erfolgreich war. Und das als kleine Pinnnadel in eine Notiz, auf die wir gleich zurückkehren werden. Das Interessante an der amerikanischen Politik oder an der Geschichte des amerikanischen Wahlkampfes ist, dass erst sehr, sehr spät angefangen worden ist, überhaupt Wahlkampf zu machen. Also früher, als Präsidenten gewählt worden sind, haben sie keine Kampagne so richtig machen sollen, weil es als unrühmlich oder unredlich empfunden wurde, wenn du darum kämpfst, Macht zu bekommen oder deine Macht zu erhalten. Mhm. Die Idee war tatsächlich eine hochdemokratische. Je weniger du an der Macht interessiert bist, desto besser bist du für das Amt vermutlich geeignet. Das war so der hehre Gedanke dahinter. Mhm. Und das hat sich dann aufgrund verschiedener Entwicklungen, Medienentwicklungen, von massenmedialer Kommunikation, verschiedene Wahlkampfstrategien, die dann unterschiedlich erfolgreich waren, natürlich gewandelt. Und jetzt ist das Bild tatsächlich, und da habe ich einen Satz von einem französischen Fahrradfahrer noch im Ohr, der bei der Tour de France gedopt hatte, der gesagt hat, wenn du nicht dopst, willst du nicht wirklich gewinnen. Und ähnlich verhält es sich bei vielen Amerikanern in der Wahrnehmung in Bezug auf die Präsidentschaftswahlen. Wenn du nicht unlauter spielst, dann willst du eigentlich gar nicht richtig Präsident werden, aber ich möchte von einem Präsidenten vertreten werden, der es verdammt nochmal will. Das heißt, wenn du wirklich gewinnen willst, dann hast du alle Mittel zu nutzen, selbst wenn es darum geht, die Regeln zu brechen. Selbst wenn es darum geht, das ganze Monopoly-Spiel einmal vom Tisch zu fegen und zu sagen, ich habe gewonnen. Dann bist du für mich der richtige Präsident. So, und das ist in dieser Performance oder auch eben tatsächlich in dieser Wertigkeit von, was es bedeutet, Präsident zu sein, was es bedeutet, Macht zu haben und was es bedeutet, eine Wahl zu gewinnen, weil es geht ja auch wirklich um ein Spiel, das hier gewonnen werden soll. Also wir benutzen ja auch die Spielbegriffe und da fallen dann Akteure wie ein Trump natürlich auch in so eine gewisse Kindstrotzigkeit zurück, wo es dann erstmal um Gewinnen und Verlieren geht und nicht um richtig oder falsch oder die USA als globaler Player oder so. Oder Demokratie, einfach das Wirkprinzip einer Demokratie. Und ich glaube, das führt uns vielleicht aber zu dem Umstand, und du hattest ja zu Beginn gesagt, diese Verwunderung darüber, wie 70 Millionen Amerikaner nach wie vor Trump all die Sachen, diese 4 Jahre einfach durchgehen lassen. Also unsanktioniert sagen, nein, den wähle ich nochmal. Was ich auch faszinierend finde, weil ich tatsächlich im eigenen erweiterten Bekanntenkreis aus familiären Gründen nach wie vor Trump-Wähler kenne, die auch dieses Mal gesagt haben, ich wähle den nochmal, Trump is my man. Und die einzige Erklärung für mich ist erstmal, also nicht die einzige, aber eine der vielen Erklärungen ist natürlich erstmal das, wofür wir als demokratische Werte immer so leidenschaftlich kämpfen. Also sei es Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, faire Behandlung, eine Herstellung von Chancengleichheit oder Chancenfairness, ist halt für manche nicht so als Wert nicht so relevant, wie wir es gerne hätten, wie es sein soll. Um nicht zu sagen, es gibt einfach viele konservative Amerikaner, viele, du hast auch gerade individuell denkend, ich würde dann sogar sagen, einfach egoistisch, hedonistisch, was einfach so ist. Also man kann ja einer Gesellschaft nicht vorwerfen, dass sie aggregat ich-bezogener, egoistischer Menschen ist, weil wir es ja alle irgendwie sind, aber versuchen, das gesamtgesellschaftlich irgendwie hinzukriegen. So, und wenn ein Teil der amerikanischen Bevölkerung so ist, dann müssen wir damit irgendwie haushalten und klarkommen und hinnehmen, dass sie dann den Kandidaten wählen, der für sie kompatibler ist.
Ich würde jetzt live, weil ich es gerade per Push gesehen habe, einmal kurz einschieben, dass das Fox News Decision Desk, das legendäre, meldet, dass Biden die Führung in Pennsylvania übernommen hat und tatsächlich zum amerikanischen Präsidenten gewählt.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss gleich meine Mutter anrufen. Das gibt es ja nicht. Also lustigerweise haben wir es ja alle geahnt und trotzdem freue ich mich gerade, als hättest du gesagt, wir hätten im Lotto gewonnen.
Das ist krass, oder?
Wahnsinn.
Ich bin hocherfreut. Joe Biden has been elected. The 46th President of the United States of America. haben sie gerade vor 6 Minuten getwittert. Mit mindestens 273 Wahlmännerstimmen.
Was für eine Zahl. Krass. Das ist wirklich... Ich bin gerade sehr erleichtert. Ich merke gerade eine extreme Erleichterung einkehren
ja, im Körper. Tatsächlich, weil so ehrlich muss man auch sein, so cool wir das jetzt auch vielleicht gerade wieder alles hintenrum analysieren und so cool ich auch meinte, ich bin ins Bett gegangen und wollte mir das nicht geben, als ich natürlich morgens einmal kurz durchdacht habe, was 4 weitere Jahre Trump heißen. Und da kann man sich eine Sache aussuchen, auf welcher Dimension genau das schlimm ist, ist mir schon bange geworden. Und ich muss sagen, die Aussicht, dass dieser orange Clown verdammt nochmal auch jetzt von gewissen Bühnen und damit auch von der Bühne meines eigenen Bewusstseins geschmissen wird, tut sehr gut.
Das tut wirklich sehr gut. Es war irgendeine Straßenumfrage, ich krieg nicht mehr zusammen, welche in den Nachrichten. Und irgendwer hat einfach gesagt, mir geht's, also klar, ich will natürlich, dass Biden gewinnt und Trump verliert, aber vor allem will ich nicht mehr 4 Jahre lang an Trump denken müssen oder über Trump nachdenken müssen.
Ja, absolut. Und daran schließt auch ein wenig die Frage an, nehmen wir dieses Ergebnis jetzt mal als belastbar, was wir vielleicht kurz besprechen können, weil viele Leute große Angst haben vor den nächsten Wochen bis zur möglichen Inauguration im Januar von Joe Biden. Wie friedlich wird Trump diese Transition of Power wirklich angehen? Wird er zu Gewalt aufrufen? Kommt es zu Gewalt? Welche Patronen hat er im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen noch auf Lager, um vielleicht doch nicht aus dem Weißen Haus auszuziehen? Und ich muss sagen, bevor jetzt Pennsylvania gerade kippte, ich bin eigentlich an der Stelle sehr optimistisch, weil es Anzeichen gibt, dass die Ratten so sehr das sinkende Schiff verlassen, dass selbst ein völlig realitätsgestörter Donald Trump, glaube ich, jetzt in diesen letzten Abnutzungskampf nicht mehr mit voller Kraft einzieht. Oder wie siehst du das?
Die Intuition ist auch eine optimistische. Also was will er denn auch machen? Er kann sich jetzt schlecht ins Weiße Haus anketten. Er wird dann vielleicht versuchen, eben das juristisch aufzurollen. Und Van Jones, dieser CNN-Reporter und ehemalige Umweltberater von Obama, hat noch eine kleine legalistische Lücke ausgemacht und mir damit noch ein bisschen Angst gemacht. Der hat gesagt, dass, also im Protokoll ist ja vorgesehen, dass der Präsident eine Übergaberede hält. Und diese startet dann das ganze Verhaltensprotokoll darauf hin, die dazu führt, dass dann ein neuer Präsident einziehen kann. Und es ist interessant, weil es nicht gesetzlich verpflichtend ist, diese Rede zu halten. Aber wenn diese Rede nicht gehalten wird, kann das Protokoll nicht starten. Also wird quasi das Ganze, alle darauf folgenden Tasks blockiert.
Und das ist die sogenannte Concession Speech, richtig?
Genau, the concession. Genau.
Ja, the concession, ja.
Exakt, okay. Genau. Ist mir gerade entfallen. Und Wayne meinte, dass rein theoretisch, wenn er um diese Gesetzeslücke weiß, könnte er einfach beschließen, diese Concession Speech nicht zu halten und dadurch einfach das ganze Verfahren auf blöd blockieren. Das, was ich fast wieder interessant fände, also weil es nicht illegal wäre. Er ist nicht verpflichtet, diese Rede zu halten. Es kann ihn keiner zwingen, rein theoretisch. Das wäre tatsächlich so eine anarchistische Möglichkeit, die sogar zu einem Trump ja passen würde. Aber ich hoffe mal einfach, dass er darüber nicht so viel Kenntnis hat oder nicht auf die Idee kommt, das zu machen. Ein zweiter Aspekt ist, was ich mir mehr vorstellen könnte, ist, dass es ein paar Unruhen geben wird von Hardcore-Trump-Fans, die in der Statistik, also wie soll ich sagen, in der gesamtgesellschaftlichen oder in der gesamten amerikanischen Bevölkerung zahlentechnisch gar nicht so eindrucksvoll wären. Aber es gab, und das war jetzt eigentlich einfach nur eine Überleitung, weil ich diese soziologische Studie unterbringen wollte, weil ich die schon sehr spannend fand, von Jack Goldstone, der ein sogenannten Political Stress Indicator entwickelt hat. Und dieser Stressindikator einer Gesellschaft sagt, wie erstens korrodiert die Gesellschaft ist und zweitens, wie dünnhäutig sie ist. Also wie wenig es braucht, um dann aus einem kleinen Pulverfass eben eine Explosion einer Gesellschaft zu machen. Und er meinte, wir haben jetzt sehr, sehr viele Faktoren, die diesen Political Stress Indicator sehr hoch haben steigen lassen. Also sowohl eben Arbeitslosigkeit, dann die Pandemie, Racial Tension hat er noch genannt. Dann noch Trump als jemand, der die ganze Zeit mit so einem kleinen Streichholz neben diesem Pulverfass steht. Und wenn man diese ganzen Faktoren vergleicht auf einer historischen Länge betrachtet, dann meint er, die sind jetzt so ähnlich wie vor dem letzten Civil War in den USA. Ist also dieser Indikator gleich hoch. Und es braucht nicht mehr viel, um eben die Menschen dazu zu bringen, dann jetzt einen Aufstand zu starten oder eben gewalttätig zu werden. Oder manche haben ja eben schon vom Next Civil War gesprochen, was natürlich komplett übertrieben und auch das Herbeidenken und Sehnen einer Schauererzählung sind. Aber ich fand schon beunruhigend, dass eben dieser politische Stressindikator nicht nur so hoch ist, sondern rapide angestiegen ist, vor allem in den letzten 2 Jahren. Also wenn du dir die Kurve anschaust, dann ist das wie so ein Eishockey geformt. Und deswegen meinte er, ich glaube auch nicht daran, dass es jetzt zu massiven Ausschreitungen kommen wird, irgendwie auf großem Maßstab. Aber es ist schon eine Angespanntheit in der gesamtgesellschaftlichen Situation zu spüren, die schon anfällig ist für jede Form von Aufwiegelung oder Ansprache, die zu Gewalt aufruft oder anfällig ist für Hetze oder sowas. Das fällt schon auf einen fruchtbareren Boden als sonst. Und das führt uns später vielleicht noch, das können wir nochmal aufgreifen, zum stochastischen Terror. So.
Ja, ich hab ein Synonym für dich rausgesucht.
Ich danke dir.
Ich habe im Radio hat neulich jemand einen Inspirationsterror genannt, oh. weil jeder neue Anschlag inspiriert wird von oder inspiriert wurde von. Aber da das hast du recht. Können wir gleich noch darüber sprechen, inwieweit man das, was du gerade gesagt, diese grundsätzliche Gewaltbereitschaft ist klar, das Klima, und dann ist immer die Frage, welcher Funke, also welcher Aufruf von wem bräuchte es zu welchem Zeitpunkt, dass wer jetzt wirklich gewalttätig wird. Mhm, und da ist, glaube ich, sozusagen der Link, aber andere gute Überleitung sozusagen dahingehend. Ich glaube, es kommt extrem auf die Rolle der Institutionen an, die als MultiplikatorInnen für zum Beispiel einen Trumpschen Aufruf zum Widerstand dienen. Und es gibt, glaube ich, zwei große Kategorien, nämlich einerseits die medialen MultiplikatorInnen sozusagen, also in erster Linie die großen Networks, die in Amerika gesehen werden, allen voran natürlich Fox News, dazu gleich mehr, aber auch so rechte und rechtsextreme Radiostars, so die ganzen, Steve Bannon ist jetzt da auch aktiv, die Influencer, all diese großen Figuren, die mit großen Reichweiten, die immer wieder für Trump als Echokammern und als Fußvolk sozusagen gedient haben, um die Botschaften dann auch zu amplifizieren und in diesen Loop zu bringen, dass immer wieder die gleichen Sachen aufkommen und die enorm wichtig sind für ihn, weil in dem Moment, wo der General sozusagen seine Truppen zu den Waffen ruft und keiner von den Offizieren reagiert, in dem Moment reagieren auch die Fußsoldaten sozusagen nicht. Mhm. Und ich glaube, wir haben da gesehen, dass diese Allianz bröckelt in diesem vielbeschworenen Moment, als Fox News bzw. der Decision Desk von Fox News sehr früh Arizona Biden zugerechnet hat. Mhm. Und das Trump-Lager komplett ausgerastet ist. Es ist relativ gut dokumentiert in dem New York Times Artikel, dass nach und nach Kushner und Trump Jr. und so weiter dort angerufen haben, gesagt haben, warum macht ihr das? Ihr seid doch auf unserer Seite. Ihr könnt nicht so früh diesen wichtigen Staat zu Biden zählen. Und bei Fox News aber überraschenderweise einfach da mathematisch gehandelt wurde. Das ist ein Beispiel, wo Trumps ein Königsmacher eigentlich, und Fox News muss man sagen, seit er überhaupt in Erscheinung getreten ist politisch, war eigentlich immer auf seiner Seite, einen großen Verdienst, ihn überhaupt zum Präsidenten zu machen, mit brutaler Propaganda von rechts außen, die ja auch interessanterweise, wie du es immer wieder schön beschrieben hast, zu ihm zurückschallend dann ihn so beeinflusst, dass sie wieder zu handfester Politik wird. Also eigentlich eine toxisch-symbiotische Beziehung zwischen diesem Medium und dem amerikanischen Präsidenten. Dass ausgerechnet dieser Sender in der Wahlnacht einer der am wenigsten gebiasten war, wo man sagen muss, CNN, MSNBC und so schon eher einen Liberal Bias hatten. Und dazu muss man nämlich sagen, dieser Decision Desk, der diese Entscheidungen macht, hat mit dem Rest von Fox News einfach redaktionell wenig zu tun. Aber dennoch, wenn Trump Jr. bei Rupert Murdoch, dem Besitzer von Fox und eigentlich einem Trump-Freund, anruft und Druck macht, dann glaube ich, steckt dahinter nicht nur ein letzter Rest demokratische Ehre und Mathematik, sondern auch eine Strategie auf irgendeine Art. Ich glaube, Fox News hätte eine wichtige Rolle spielen können, ihm zumindest dabei zu helfen, diesen Weg, den er sich da ausgesucht hat, jetzt Wahlmanipulation zu beklagen, seine Leute zu den Waffen zu rufen, vor die Wahllokale zu schicken, der ganze juristische Quatsch. Man hätte ihm dabei helfen können, damit zumindest weiterzukommen, als er jetzt gekommen ist. Man hat sich relativ früh davon abgewandt, mit dieser Arizona-Entscheidung unter anderem. Und meine These ist sozusagen, ich bin gespannt, was du dazu sagst, ist, dass 4 Jahre mehr Trump für Fox News schlechter fürs Geschäft ist, fürs sozusagen Showgeschäft, Nachrichtengeschäft will man ja gar nicht sagen, und dass er vielleicht auch irgendwann ein bisschen zu mächtig geworden wäre, also dass der Golem sozusagen ein Eigenleben entwickelt hat und noch mehr hätte. Und da ist dagegen 4 Jahre jetzt auf Biden draufschlagen und 2022, wenn es erstmal wieder gewählt wird und 2024 zu den Präsidentschaftswahlen, wieder den nächsten neuen frischen Rechten zu pushen, für Murdoch und Fox viel mehr Sinn ergibt. Und andererseits, so viel zum Stichwort Opportunismus auch, dass die anderen Netzwerke, die jetzt aufgehört haben, seine Lügen einfach weiter zu verbreiten und als unfreiwillige MultiplikatorInnen zu dienen für seinen toxischen Quatsch, dass die jetzt wie CNN und so weiter da aus diesen Ansprachen von ihm rausgehen und seine Lügen direkt entlarven, ist ja auch nur insofern ein gewisser Opportunismus, dass man merkt, von ihm braucht man jetzt sozusagen keine Prokura mehr. Er ist ein fallender Bösewicht. Mhm. Man braucht keine Zugänge mehr. Man muss sich seine Gunst nicht mehr erspielen. Und insofern kann man jetzt auch endlich aufhören, selber als Multiplikator zu funktionieren. Und ich glaube, an der Stelle sieht man schon, dass wenn da einfach der Resonanzraum so wegbröckelt, auf beiden Seiten sozusagen des politischen Spektrums, und gleichzeitig auch noch die republikanische Party ihm nicht direkt beispielt, sondern sich auch eher kritisch äußert. Ich glaube, das sind alles Anzeichen, dass was auch immer in den nächsten Wochen passiert, dass es nicht eskaliert.
Mhm. Ja, ich sehe es auch in Bezug auf Fox, wie du, vor allem, dass er zu groß geworden ist, vor allem zu fordernd und zu mächtig. Also sie beobachten ja natürlich auch, wie schnell das gehen kann, wenn man als Medienschaffner in die Ungunst des großen orangefarbenen Sonnenkönigs fällt, man dann sofort eine Akkreditierung entzogen bekommt oder eben dann verschrien wird als Fake News. Das heißt, sie haben sich da in so eine Art Stockholm-Syndrom-ähnliche Situation gebracht, in der sie dann wirklich nur noch Hofberichterstatter sein durften und in die ganze Zeit ja auch validieren mussten, um weiter akzeptiert zu werden, sowohl von ihm als auch von seinen Anhängern. Dass du eine Blatt- oder Sendelinie bedienst, ist eine Sache, aber dass du zu 100% abhängig davon bist, was eine Staatsmacht sagt oder macht und dein Überleben, dein ökonomisches und auch vielleicht auch prestigeorientiertes oder politisches Überleben davon abhängt, leuchtet, glaube ich, sogar dann Fox-Redakteuren oder Fox-Journalisten, lass es uns doch gerne auch mal freundlich so sagen, durchaus ein.
Gesichter, nennen wir sie bitte Gesichter.
Fox-Gesichter.
Weil das ist sicher.
Und der Opportunismus, sich zu trauen, jetzt eine Lüge, endlich eine Lüge zu nennen, am Ende einer Präsidentschaft, die ganze Zeit aus Lügen bestand, ist natürlich auch der langweiligste Zeitpunkt oder hilfloseste Zeitpunkt. Es ist ja total süß, wenn dann MSNBC einfach nach 30 Sekunden die Rede ausmacht und sagt, wir schalten jetzt wieder zu irgendwelchen wichtigeren Inhalten, weil die Lüge komplett erfunden oder erlogen ist. Aber diese Klarheit hätte man sich natürlich schon vor 2 Jahren gewünscht. Das ist, ja, das nimmt man jetzt noch so mit als Performance, als journalistische. Und vor allem, ich muss noch dazu sagen, da muss ich auch Stefan Niggemann ein bisschen recht geben auf Twitter in Bezug auf CNN, dass alle sich so ein bisschen an ihrer eigenen Empörung in Bezug auf das, was Trump sagte, hochprofiliert haben, um sich da wirklich nochmal im letzten Moment wirklich sehr demonstriert und sehr inszeniert zu distanzieren von dem, was er da macht und sagt. Und diese Empörung, die hätte die amerikanische Bevölkerung schon viel, viel früher verdient und gebraucht, dass man wirklich derart angegriffen reagiert auf jemanden, der so massiv lügt und so demokratiefeindlich und ja, protofaschistisch spricht.
Dazu noch eine mittelsteile These zum drüber nachdenken. Ich würde mal sagen, dass eine große Mehrheit der Anhänger Trumps auch deswegen eher friedlich bleiben, weil sie ganz genau wissen, dass er lügt. Weil sie gar nichts anderes von ihm erwarten. Weil sie von ihm erwarten, dass er mit allen schmutzigen Tricks darum kämpft, doch noch irgendwie nicht zu verlieren. Und sie kennen ihn in dem Punkt so gut, weil sie ihn genau deswegen jetzt 2-mal gewählt haben und seine Anhänger sind. Weil sie wissen, das ist der Champion, der geht über Leichen. Und sie haben sich darauf vorbereitet, genauso wie wir, dass er versucht, diesen Stunt zu ziehen. Und sie wären, glaube ich, enttäuscht, wenn er ohne Lüge einfach das Weiße Haus räumen würde. Was nicht heißt, dass sie Kopf und Kragen für ihn riskieren. Weil es ist natürlich nochmal was anderes, ob jemand auf einer großen Bühne sozusagen der Champion ist und in den Kampf zieht mit allen Mitteln. Oder ob ich, der ich vielleicht was zu verlieren habe, die Waffe in die Hand nehme und vor ein Wahllokal ziehe. Und deswegen sehen wir natürlich aufgebrachte Anhänger, vielleicht auch gewaltbereite Anhänger, aber bis jetzt noch nicht die ganz große Eruption, weil es fehlt dann doch interessanterweise der feste Grund, auf dem man dann mit einem wirklich gerechten Eifer steht, um jemand Gerechtes zu verteidigen, einen Lügner zu verteidigen. Da bringt man, glaube ich, weniger Risikobereitschaft auf. Ich hoffe es zumindest. Es wird nicht unbedingt besser werden, gewisse Dinge, nach Trump, weil, und da haben wir ja vorhin aufgehört, als diese Nachricht aus bezüglich Pennsylvania kam, seine Unterstützung ist ungebrochen. 70 Millionen, das muss man sich nochmal klar machen. Selbst wenn Biden jetzt alle Staaten sozusagen noch für sich entscheiden kann und selbst wenn er dadurch ein historisch gutes Ergebnis erlangt, ändert es ja nichts daran, dass sehr, sehr viele Leute Trump gewählt haben und zwar, glaube ich, nicht nur aus Hass oder Ratlosigkeit, sondern mit gewissen Gründen. Und du hast vorhin schon angefangen, darauf abzustellen, gerade dieses Milieu der Latinos und Hispanics in Florida zum Beispiel, aber auch in anderen Staaten, die überraschend stark zu ihm tendiert haben. Mhm. Und ein Stichwort, was ich dahingehend interessant war, war das sogenannte White Voting, also der Versuch sozusagen, sich als migrantische Gruppe, als marginalisierte Gruppe, sich näher an die weiße Mehrheitsgesellschaft heranzuwählen, indem man gegen die eigenen Interessen ein Stück weit, oder das wäre auch noch die Frage der Diskussion, ist es wirklich gegen die eigenen Interessen? Auf jeden Fall gegen die eigenen kulturellen Hintergründe den Rassisten wählt und nicht the lesser evil sozusagen. Mhm. Inwieweit glaubst du, dass das wirklich eine belastbare Erklärung dafür ist, sozusagen eine identitätspolitische Weiterentwicklung dessen, was wir früher in der Schule schon gelernt haben? Warum wählen sehr viele arme AmerikanerInnen eine Politik, nämlich republikanische Politik, die sie benachteiligt und die die Reichen bevorteilt, weil sie alle glauben, dass sie eines Tages reich werden könnten? Sie wählen sozusagen in eine optimale Zukunft. Kann man das so auf diese kulturelle Dimension übertragen?
Es gibt, glaube ich, zwei Hauptfaktoren, die das mit beeinflusst haben. Und dazu wollte ich das Buch The Hispanic Republican von Geraldo Cadava sehr empfehlen, der sich auch genau mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Also der konservative Latino sozusagen, wie der sich zusammenstellt. Und erstmal das erste Disclaimer vorab, die Feststellung, die eigentlich ja klar sein müsste, aber dann oft in der Berichterstattung trotzdem hinten runterfällt, dass die Latino-Gemeinde sozusagen oder die lateinamerikanische Community in den ganzen USA extrem heterogen ist. Also gar nicht irgendwie so eine monolithische Masse an demokratisch orientierten, identitätspolitisch denkenden, total woken Menschen sein muss, nur weil sie eben lateinamerikanische Abstammung sind. Und da fängt auch schon das erste Problem an, nämlich diese Annahme, dass es eine natürliche Tendenz, nur weil man einen Migrationshintergrund hat oder weil man BIPOC ist oder weil man irgendwie identitätspolitisch so oder so markiert ist, dass man automatisch liberal-demokratisch woke sein muss. Schon allein die Forderung oder die Unterstellung von Seiten der Demokraten, lustigerweise, und da hatte Biden, er hat das so in einem Nebensatz gesagt, und es war ein ganz fataler Satz, er meinte, wer als Schwarzer nicht demokratisch wählt, der ist nicht schwarz. Und das ist natürlich extrem exemplarisch für wie vornehmlich ja weiße Demokraten oder dann eben demokratische Kandidaten, die dann bis auf Obama eben alle weiß waren, an diese Bevölkerungsgruppen rangehen. Also fast einfordern, dass sie qua Hintergrund natürlich demokratisch wählen. Und allein das sorgt schon für eine erste Abwehrreaktion, erste Reaktanz und vor allem für nicht ernst genommen werden oder zumindest das Gefühl, nicht ernst genommen worden zu sein von einem Präsidentschaftskandidaten. Das Zweite ist, und das hatte eben Geraldo Cadava mal im Interview auch so schön gesagt, so alle 4 Jahre fällt den Amerikanern auf, dass es ja auch Hispanics gibt in den USA. Werden dann plötzlich die Bestrebungen, in Austausch zu treten mit einer lateinamerikanischen Community da und danach wird sie dann wieder vergessen. Also für 3,5 Jahre sind sie dann wieder ein Teil der Bevölkerung, die dann nicht so viel Beachtung bekommen politisch. Das Dritte ist, während man dann vielleicht so als weißer Liberaler denkt, okay, identitätspolitische Belange müssen ja für die lateinamerikanische Bevölkerungsschicht super wichtig sein, haben sie andere Prioritäten zum Teil. Also das kannst du auch soziologisch messen. Es sind einfach Einkommensfragen, existenzielles Überleben, Job haben, Auto haben, Statussymbole besitzen, eine Familie gründen, auch so ein Hang zu traditionellen Familienidealen zum Beispiel, auch eine Gläubigkeit. Also sehr viel Evangelikale sind natürlich auch in der Bevölkerung zu finden, die nicht inkompatibel sind jetzt mit dem demokratischen oder einem liberalen Sein, aber die sind nicht inkompatibel, sie sind kompatibler mit den republikanischen Werten. So, und da fühlen sie sich dann mehr zu Hause, wenn für sie eben diese identitätspolitischen Marker nicht relevant sind. Und es führt mich zum letzten Punkt für diesen Block, und dann muss ich noch ganz kurz zum Sozialismus ausreißen. Identitätspolitik muss man auch, also in allen Bereichen, auch in Deutschland zum Beispiel, hat auch was Desintegratives. Max Czoleks Buch heißt ja nicht umsonst Desintegriert euch. Es geht ja darum, dass man Rückbezug zur eigenen, zum Beispiel eben Herkunftsidentität herstellt und die nicht versucht, in eine deutsche Mehrheitsgesellschaft zu assimilieren. Oder eben im amerikanischen Fall, dass identitätspolitisch argumentierende Gruppen den Eingewanderten oder Menschen mit einem Heritage, mit einer Herkunft sagen, ihr dürft eure Herkunft nicht verleugnen, ihr müsst die mehr pflegen. Ihr müsst zum Beispiel eure Namen ändern oder ihr müsst mehr eure Folklore pflegen oder ihr müsst natürlich eure Sprache beibehalten und nicht nur Englisch lernen oder so. Und im Grunde genommen ist zusammengefasst die Forderung, desintegriert euch. Nun ist der amerikanische Traum aber für viele Eingewanderte, eben gerade besonders Hispanics, die dann aus vielleicht auch ehemalig sozialistisch orientierten bestimmten Ländern kommen oder die aus Kuba kommen. Also er hat, Trump hat zum Beispiel von Wählern mit kubanischer Abstammung in Florida 56% der Stimmen bekommen, was enorm viel ist. Gerade der Traum, eben Vollblut-Amerikaner zu werden. Und das ist das, was du gesagt hast, White Voting. Aber es ist nicht nur, es ist nicht nur ein Racial Issue, sondern eine Art identitätspolitische Abgrenzung, die dahin geht, dass man sich nicht über die Herkunft definieren lassen will. Man will sich nicht von einem Demokraten sagen, dass das wichtig für dich zu sein hat, wenn man selber bestimmen möchte, dass man einfach ein dreidimensionaler Amerikaner ist. Punkt. So, und jetzt, ich hatte es schon angedeutet, Trump hat erfolgreichen Wahlkampf betrieben, der Biden als Sozialisten gezeichnet hat. Dass jeder, der für Biden stimmt, schlussendlich für Sozialismus, für einen neuen Sozialismus in den USA stimmen würde. Und das hat gerade Leute natürlich verstört oder traumatisiert, die aus kommunistischen Regimen kamen, in Kuba oder die aus Venezuela kamen oder aus Nicaragua. Und die kommen dann gerade aufgrund der ökonomischen Liberalität und des kapitalistischen Dispositivs in die USA oder die Generation davor und wollen dann alles nur nicht einen Sozialisten wählen, selbstverständlich. Und das war dann ein Fehler natürlich auf der Seite der Demokraten, dass sie da nicht geschafft haben, eben diesen Fehlwahlkampf von Seiten von Trump besser aufzubrechen oder besser Konter zu kreieren. Und klarzumachen, dass Sozialismus eben nicht Sozialismus im kubanischen Sinne meint. Und das führt dann zu so Paradoxien wie, man erklärt dann einem amerikanisch-mexikanischen Truckfahrer, hey, du kriegst hier Gesundheitsversorgung. Wenn du Biden wählst, wird dafür gesorgt, dass deine Gesundheitsrechnungen bezahlt werden. Und er sagt aber, nein, aber ich will keinen Sozialismus. Ich will nicht, dass der Staat sich in meine Gesundheitsversorgung einmischt. Das ist dann die Dynamik. Also die muss man dann auch hinnehmen. Und dann wählt er natürlich einen Trump. Ah, darf ich noch einen letzten Punkt unterbringen?
Das ist auf gar keinen Fall.
Sorry. Was die Republikaner wohlgemerkt sehr richtig machen. Ach so, und es gibt ja auch, das ist noch ein Rattenkönig quasi an historischen Implikationen. Also es gibt eine lange Tradition, angefangen bei Reagan und fortgesetzt bei Nixon, die lateinamerikanischen Wähler oder die Wähler lateinamerikanischer Herkunft eben mit dem Konservativismus der Republikaner eben nochmal ganz speziell einzulullen. Also auch, dass dann eben Wahlfiguren präsentiert worden sind auf republikanischer Seite mit einem Mexican Heritage zum Beispiel. Also die dann offensichtlich im lateinamerikanischen Background haben. Das haben die halt schlauer gemacht als die Demokraten damals, weil Reagan das schon verstanden hatte. Aber der andere Punkt war, die Republikaner, was die schlau machen in Bezug auf die ganzen identitätspolitischen Diskurse ist, sie haben auch identitätspolitische Ansprachen, aber verpacken die semantisch komplett anders. Mhm. Sie sagen dann sowas wie, wir müssen unsere Farmer ehren oder wir müssen unsere Fahrer, die Leute, die ganzen Sachen immer die in der Logistik hin und her fahren, die sind das die Blut in den Venen der amerikanischen Ökonomie oder die Leute, die unsere Häuser bauen, das sind richtig wichtige Menschen. Das sind alles Codes, natürlich, also der weiße suburbane Hausbesitzer hört das und weiß natürlich, dass damit dann Mexicans gemeint sind zum Beispiel oder Leute, die eben die Jobs machen, die von der lateinamerikanischen Bevölkerungsteilen gemacht werden. Aber er sagt das natürlich nicht so offen. Das heißt, er sagt in dem Moment, ich mache eine Politik für euch, aber er sagt nicht für euch mit Mexican Heritage oder mit für euch Hispanics. Und dadurch, dass er es nicht benennt, fühlen sich eben Leute, die das dann nicht als identitätspolitischen Teil für sich aufgedrückt bekommen haben wollen, nicht bedrängt, dass das Thema ist, aber sind trotzdem gemeint, also fühlen sich trotzdem gemeint in der politischen Ansprache, wenn das Sinn ergibt.
Da ist der Unterschied zwischen Angebot und Adressierung.
Ja.
Weil eine Adressierung ist immer auch, also läuft immer Gefahr, auch eine Wertung an das Adressierte gegenüber zu heften.
Ja.
Und ein Angebot funktioniert natürlich besser mit einem individualistischen Gegenüber, was dann sozusagen auch einen Schritt der Selbstermächtigung darin sehen kann, sagt, ich bin dabei, es in diesem Land zu schaffen. Ich bin zwar noch relativ weit unten in der sozialen Pyramide, aber ich arbeite mich hoch und ich bin aber so optimistisch, dass ich jetzt diesen Typen wähle.
Ja.
Das heißt, in einer Form der identitären Selbstermächtigung ist in manchmal auch sehr ohnmächtigen Zusammenhängen. Insofern kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und eine fast schon politische Binse ist ja mal an einem Beispiel, warum diese monokausalen Erklärungen, gerade wenn es dann um kulturelle Hintergründe geht, oft scheitern, ist, dass ja Migranten nicht automatisch für eine liberale Migrationspolitik sind, nicht obwohl sie sozusagen diesen Hintergrund haben, sondern teilweise auch gerade deswegen, weil in ihrem direkten ökonomischen Interesse, wenn ich es reingeschafft habe in ein so restriktives Land wie die USA, in ein so ungerechtes und unten auch so armes Land, dann möchte ich vielleicht einfach, ist es völlig verständlich, wenn ich sage, jetzt sollte aber keiner mehr kommen.
Ja.
Und weil es reicht jetzt. Und diese Dynamiken, also ganz, könnte man jetzt so lange drüber sprechen, diese Dynamiken sehen wir überall auf der Welt. Das ist in Deutschland nicht anders. Also dass Einwanderergenerationen manchmal in Teilen sich sehr restriktiv gegen die nächste Einwanderergeneration wenden. Oder dass es geht ja manchmal auch um Kulturkreise oder auch dann um Nationalismen. Also das, ich glaube, da gibt es Studien in Deutschland, dass Einwandererinnen aus dem asiatischen Raum sehr islamophob sind.
Ja.
Teilweise. Und mit arabischstämmigen Einwanderern zum Beispiel sehr wenig anfangen können und sich davon umso mehr bedroht fühlen, weil sie nicht nur kulturell bedroht sind wie so ein westdeutscher Zahnarzt, sondern auch wirklich ökonomisch handfest bedroht sind. Aber das ist, glaube ich, verstanden. Ich kann einfach feststellen, dass auf der einen Seite, auf der Seite der demokratischen Wähler oder Nichtwähler, diese kulturelle Erklärung nicht so richtig gut funktioniert. Aber auf der anderen, was die weiße Mehrheitsgesellschaft angeht oder sogar die White Supremacy, die wir auf der anderen Seite haben, die doch Beinhardt in weiten Teilen zu Trump hält, funktionieren kulturelle Erklärungsmuster, glaube ich, schon so ein bisschen mehr. Und ich glaube, einerseits das, was du gerade angesprochen hast, hinsichtlich Kommunikation, also wie kommuniziere ich gewisse identitätspolitische, dann vielleicht Angebote auf eine republikanische Art oder eine demokratische Art, dass da besser angesprochen wird. Aber ich glaube, eine grundsätzliche Dynamik kann man nicht überschätzen. Sie ist einfach wahnsinnig wichtig. Und das ist die Dynamik zwischen Wachstum und Schrumpfen. Mhm. Nämlich sowohl demografisch als auch kulturell. Dass weiße Anglo-Saxon vielleicht auf eine Art evangelikale oder religiöse Amerika, dass die alteingesessene kulturelle Hegemonie weiß einfach schon seit längerem, dass sie sowohl kulturell an Boden verliert, aber vor allem auch demografisch. Weil sie schrumpfen und anteilig dagegen, zum Beispiel die Hispanics, Latinos, aber auch die POC-Anteile, die einfach wachsen. Das ist, sie fühlen sich als aussterbende Art, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, und sitzen ja aber eigentlich an den Schaltstellen der Macht. Und ich glaube, man versteht auch das Wahlverhalten dieses Mal nur, wenn man Trump als Teil dieses großen Rückzugsgefechtes sieht und sich auch immer wieder daran erinnert. Es begann viel früher, spätestens mit der Tea Party und den Reaktionen auch vor allem auf Obama, dass ein schwarzer Präsident werden konnte, das haben wir ja schon oft besprochen, hat dieses weiße Amerika, glaube ich, bis heute in großen Teilen nicht verwunden. Und das hat zu einer Radikalisierung der Rechten geführt und auch Hillary, die sozusagen die Aussicht, dass dann so eine kalte, rationale, pragmatische Frau Präsident wird von den Demokraten, war, glaube ich, mindestens genauso schlimm für manche rechten Amerikaner, wie eben, dass Obama es geschafft hat. Mhm. Und sie als Verkörperung von progressiver Politik sind einfach große Bedrohungen. Aber wenn man noch eins weiter zurückgeht, ich meine, auch George W. Bush, ganz ehrlich, das trug schon so Vorzeichen in sich. Da hat man schon gesehen, die sind bereit, einen Volltrottel zu wählen und Politik mitzutragen, die in einen völlig unsinnigen Krieg führt, der für Amerika im letzten Endes ein Mini-Vietnam war, verheerend teuer und unsinnig, und was ihre Rolle als moralisch überlegene Weltpolizei auf Jahrzehnte eigentlich torpediert hat. Mhm. Und trotzdem war man bereit, George W. zu tragen. Also Trump ist sozusagen in dieser Reihe an Abfolge, ich meine, erinnern Sie sich an Sarah Palin und die Tea Party, ja, also Trump als Frau im Endeffekt und zum Glück nicht so erfolgreich. Aber Trump war in dieser Rückzugsschlammschlacht eigentlich nur eine besonders laute, verheerende, stinkende Bombe. Mhm. Und nicht das völlig eskalative, irreguläre Besonderheitsereignis, als dass man ihn jetzt gerne hinstellt, um es so ein bisschen psychologisch besser ventilieren zu können. Mhm. Und darin streckt auch immer wieder das, was wir immer wieder besprechen, was ich auch vorhin wieder hatte mit seinen Wahlbetrugsanwandlungen und so. Er wird nicht trotzdem gewählt, sondern genau deswegen. Mhm. Er ist ein nützliches Instrument auf ganz viele verschiedene Arten für sehr viele Menschen in Amerika, die einfach wollen, dass eine gewisse Politik besteht. Und dazu braucht man halt jemand, der dahin geht, wo es wehtut und wo es stinkt und schwitzt. Und mit ihm gab es eben die relativ kurze Hoffnung, jetzt 4 Jahre, von einem rechten Amerika, dass man genauso schlecht, rassistisch, ignorant, sexistisch und so weiter bleiben darf, wie man eben ist. Und der Präsident lebt es vor. Und er sichert diesen Lebensstil und dieses Mindset ab. Mhm. Und zwar auch gerade in der Brutalität seines Kampfes gegen jeden Feind, wie es die Demokratie selbst ist, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Und ich finde, man braucht nicht zu viel Kriegsmetaphorik da reinfliegen, aber bei einem Rückzug nach Landnahme, bei einem Rückzug werden halt Brücken gesprengt und Brunnen vergiftet. Mhm. Also da ist das Wahl der Mittel auch wieder ein Signal. Und bei der Show haben ja lange genug auch viele mitgemacht, weil es eben eine gute Show ist, womit wir wieder bei den Medien wären, die da auch eine Rolle spielen, weil sie eben auch merken, dass sozusagen bei ihnen auch eine Schrumpfung steht, was wieder ein bisschen ein anderes Thema ist. Das Wichtige ist, glaube ich, auch für die Zukunft, auch wenn wir jetzt gerade erleichtert sind und auch wenn jetzt vielleicht eine friedliche Übergabe der Macht stattfindet und alles glimpflich ausgeht und Joe Biden vielleicht sogar ein guter Präsident wird, es werden andere kommen. Mhm. Diese republikanische Partei ist bereit dazu, wirklich zur Not eine Vogelscheuche auszustopfen und ins Weiße Haus zu bringen, wenn es ihnen nur nutzt. Und so ist auch das rechte Amerika aufgestellt. Trumps Erzählungen, die Erzählungen, die hinter der Tea Party stecken, die Erzählungen, die jetzt wieder Wählerstimmen gebracht haben, unter anderem eben einfach auch ein extrem starker Rassismus, ist ja auch eigentlich nur eine Geschichte, die erzählt wird. Und wer sie erzählt, ist eigentlich sekundär. Und sie ist sehr, sehr stark. Insofern würde ich sagen, jetzt kann man sagen, jemand musste Donald T. verleumdet haben. Denn ohne, dass er etwas Gutes getan hatte, wurde er eines Morgens abgewählt. Seine Geschichte ist vielleicht zu Ende, hoffentlich. Aber deswegen ist noch lange nichts gut, leider.
Ja, der Trumpismus ist nicht weg.
Tatsächlich, ich mag dieses Wort genau deswegen nicht. Also es ist präzise, weil es so tut, als hätte er es erfunden und es wäre mit ihm weg. Und selbst wenn man sagt, der Trumpismus ist nicht weg, hat man trotzdem das Gefühl, ja, aber sein Champion ist gefällt und alles, was danach kommt, wird weniger schlimm sein. Mhm. Ich glaube, wenn wir Pech haben, sehen wir in 4 Jahren etwas noch Gefährlicheres.
Ja, aber dann stellt sich ja auch Michelle Obama auf und dann wird alles gut.
Stimmt, Michelle macht natürlich alles. Vielleicht. Sie kann vielleicht mal dann die These belegen, das steckt ja auch immer so in der These, Bernie Sanders hätte die Wahl deutlicher gewonnen, dass du gegen eine Radikalisierung auf rechts nicht weiter dich in die Mitte ziehen lassen darfst, sondern nach links gehen musst. Who knows? Keine Ahnung. Was denkst du?
Wir hören uns in 4 Jahren diesbezüglich nochmal. Wir hatten es ja vorhin schon angekündigt und du hattest es eben gerade nochmal erwähnt in Bezug auf Aufstieg und Fall eines Trumps, wie viel Einfluss da tatsächlich auch die Medienarbeit hatte oder beziehungsweise die journalistische und berichterstatterische Arbeit von Medienschaffenden. Und das wird auf jeden Fall unser Schnittpunkt in Bezug auf die Abbildung des Anschlages in Wien. Da haben wir, glaube ich, einiges noch zu sagen und zu besprechen. Aber erstmal da die Frage, hast du es da ähnlich gemacht wie bei der US-Wahl? Hast du Twitter gemieden oder bist du voll reingegangen in die Timeline, um auf dem Laufenden zu bleiben?
Bei solchen Ereignissen fällt es mir inzwischen sehr, sehr leicht, einfach alles auszumachen und abzuwarten. Weil ich tatsächlich, das mag jetzt zynisch klingen, aber wenn ich die erste Eilmeldung sehe, wo auch immer, Schießerei, vielleicht Anschlag in Wien, in diesem Beispiel Menschen getötet, verletzt, ist es wirklich völlig egal für die Welt und für mich, wann ich das nächste Bit Informationen erfahre. Mhm. Und ich weiß ja, dass es völlig klar ist, dass man selbst im schnellsten Fall es Stunden dauert, bis man gesichert weiß, was genau aus welcher Motivation passiert ist. Und für diesen Zeitraum ist es völlig wurscht. War es ein Islamist? War es ein Rechtsextremer? War es ein sogenannter Amoklauf? War es ein Überfall? Es ist völlig egal. Mhm. Menschen sind gestorben und sterben vielleicht noch. Es ist eine akute Situation und ich finde das nicht besonders schwer, in dem Moment sich davon zurückzuziehen von dem, ja, finde ich auch irgendwie narzisstischen Anspruch, dass ich hier in meinem Zimmer will jetzt aber ganz genau wissen, was da los ist. Mhm. Und gleichzeitig, und damit sind wir, glaube ich, in dem Aspekt, der uns wichtig ist daran, weiß ich ja, dass ich auch schon, wenn ich nur nach neuen Informationen geifere und da so an der Newsnadel hänge, dass ich schon vielleicht noch nicht mich zum Komplizen des potenziellen Attentäters mache, aber zur willfährigen Hebelmasse. Mhm. Weil er macht es genau, damit Leute wie ich dann zu Hause sitzen und in einem vielleicht sehr traurigen Grusel, vielleicht auch in einem irgendwie wohligen Grusel, dass wieder was Krasses passiert, daran sozusagen an seinen Lippen hänge im Endeffekt oder an seinem Finger, der am Abzug war. Und da möchte ich in keinster Weise mitmachen. Und bis auf eine Ausnahme, der, ich glaube, inzwischen kann man mit Fug und Recht sagen, rechtsextreme Anschlag von München. Damals, da saß ich direkt dran, weil ich in München war. Und das war, weil es ja so eine Zeitphase gab, wo man nicht wusste, inwieweit man selbst Teil dieser Meldung ist. Mhm. Ansonsten schalte ich quasi komplett ab. Wie ist es bei dir?
Ja, ich hatte verschiedene Phasen und genau darum wollte ich es auch noch erweitern. Wenn da irgendeine Betroffenheit doch vorhanden ist, also nicht mal vielleicht unmittelbar, aber irgendwie kennt doch auch jeder, irgendwie in den Wien lebt, in zweiter oder dritter Instanz, erzeugt dann nochmal doch für mich einen Wunsch, auf einem Laufenden zu bleiben. Und ich habe dann die Illusion, ich muss das jedes Mal dann auch aufs Neue lernen, dass man auf Twitter dann die unmittelbaren Informationen bekommt. Die Gefahr ist aber natürlich, dass man dann auch die falscheren Informationen bekommt. Und ich musste dann an einem Abend, ich habe, als die Informationen eintraf und ich sie dann prozessiert hatte, habe ich zuerst versucht zu sichten, um mir einen Überblick zu verschaffen und dann auch selber begriffen, das führt wirklich zu nichts. Es hilft keinem, weder mir noch irgendjemand anders in irgendeiner Form weiter, dass ich mich da jetzt hineintauchenderweise damit auseinandersetze. Und deswegen habe ich es dann wie du gemacht. Ich habe dann aktiv abends dann ausgemacht und dachte, ich warte jetzt einfach die recherchierten Informationen in Form von einfach Artikeln und Meldungen ab. Und du hast es richtig gesagt. Das Interessante ist, man entwickelt manchmal ja mediale Besessenheit ist vielleicht zu viel gesagt, aber natürlich, du nennst es Grusel, ist es, glaube ich, noch was anderes. Es ist so eine Extremsituation, so empfundene Extremsituation oder Ausnahmesituation in ihrer Krassheit, die bedingt, dass man dann umso mehr Informationen haben möchte, um sie aushaltbarer zu machen. Und dadurch entsteht dann aber manchmal sowas auch fast Manisches, dass man oder sehr ja Neurotisches in der Auseinandersetzung mit dieser einzelnen Information, die dann erstmal noch gar keine ist, sondern nur so ein Happen, so ein Sachverhalt, eine Prämisse. Wir haben ja nicht mal eine Nachricht, sondern wir haben erstmal eine Situation und eine Prämisse. So Verrückter oder Rechtsextremist oder Islamofaschist unterwegs und erschießt Menschen. Und diese eigene Fixierung dann auf eben diese Täter und dann in zweiter Instanz die Fixierung auf die Täter von Seiten der Medien, die dann darüber Bericht erstatten, zeigt natürlich das große, fatale Problem, was wir jetzt immer wieder haben werden in Bezug auf vermeintlich in kleinen Gruppen, nicht als Terrororganisation agierende Personen, sondern Einzelpersonen oder wenig Personen seiende radikalisierte Menschen, die, und das betrifft tatsächlich eben Rechtsextremisten, Islamofaschisten, frauenfeindliche Misogynisten oder jemand, der in einen LGBTQ-Club geht in Orlando und dort um sie schießt. Das ist im Grunde bei allen dasselbe. Sie verüben diese Terroranschläge, um ja Aufmerksamkeit zu generieren, offline wie online, um natürlich sich zu inszenieren, ihren Hass zu inszenieren. Und die Art, wie wir dann damit umgehen und die Art, wie wir die Medienberichterstattung reflektieren und die Art, wie die Medienberichterstattung unsere Reaktion darauf wahrnimmt, also auch ökonomisch gesprochen, ne, ob wir viel draufklicken, wenig, ob wir es viel teilen oder nicht, arbeitet jetzt ganz aktiv daran mit, ob weitere Nachahmer akquiriert werden oder nicht. Also die Akquise neuer Täter erfolgt durch genau diese mediale Sichtbarkeit und diesen Buzz, den wir alle gemeinschaftlich erzeugen. Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass wir massiv selbstdiszipliniert, wir und eben, wie gesagt, auch Medienmacher und Berichterstatter, sehr hart selbstdiszipliniert damit umgehen, wie sie über Täter berichten und schreiben, wie sie Täter abbilden, wie sie diese Mediatisierung zulassen. Und für mich wirklich der größte Fahnder an dem Abend war, die österreichische Polizei twittert 100-mal, also wirklich etliche Tweets, wo sie immer wieder betonen und wiederholen, bitte die Videos nicht verbreiten, bitte nichts hochladen, bitte keine Fotos, keine Fehlinformationen, bitte nicht dazu beitragen, dass eine ohnehin gefährliche Situation noch gefährlicher wird. Und nicht nur, dass es in den sozialen Netzwerken dann nach wie vor geteilt worden ist, sondern tatsächlich auch die Medienberichterstattung diese Videos verbreitet hat. Und da war wirklich ein Moment, der war so emblematisch in seiner auch Skurrilität. Das war Bild TV, hat ja dann die ganze Zeit live gestreamt. Und die Moderatorin sagt dann wortwörtlich, ja, die österreichische Polizei hat jetzt darum gebeten, dass man keine Videos mehr hochladen möge, weil das die Gefahr, weil das sowohl die Polizisten als auch eben alle anderen Anwesenden, die Zivilisten in Gefahr brächte. Dann, ich schalte jetzt rüber zu meinem Kollegen, der mir gerade sagt, dass wir ein neues Video haben. Und dann zeigen sie tatsächlich ein Privatvideo von irgendeiner Person, die das aufgenommen hat. Und der Kommentar drüber war dann auch noch, wir haben hier ein Video, das aus einem Restaurant aufgenommen worden ist. Man kann hier mutmaßlich die Festnahme eines der Terroristen, der Attentäter sehen. Die Person, die uns bestätigt, dass dieses Video echt ist, hat das Video selber nicht gemacht. Sie war aber zufällig in einem Restaurant und konnte aus der ähnlichen Perspektive sehen, dass diese Festnahme erfolgt hat. Und deswegen kann sie dieses Privatvideo der anderen Person bestätigen, inhaltlich. Das war für mich, also was Bild-Zeitung, ich meine, was erwartet man? Aber es war nichtsdestotrotz in dieser Montage, dass sie eben diese Polizeibitte zitiert und dann wirklich Sekunden später dieses Privatvideo zeigt. Wie ein Kind, das nicht davon abhat, dass man nicht daran hindern kann, die ganze Zeit mit der Hand in die Keksdose zu gehen, obwohl man tausendmal sagt, das ist verboten und es ist hier in dem Fall aber einfach nur gefährlich ist, hat auch zu einer enormen Ernüchterung und Ermüdung geführt. Ich hatte noch mit Jürgen Kruse von Übermedien danach telefoniert und er meinte wiederum, weil Übermedien ja auch diese Auseinandersetzung mit der Darstellung von Tätern und Terroristen in den Medien ja sehr oft abdeckt. Und wir hatten ja auch zu Christchurch eben zum Beispiel sehr viel dann geschrieben, als es stattgefunden hat, dass man einfach aufhören sollte, die ganze Zeit diese Täterperspektive einzunehmen und ihn so glorifizieren. Und er meinte auch, wir sind einfach alle müde. Wie oft soll man denn das noch sagen? Wie, also man redet sich ja den Mund vor sich, wenn man die Sachen wiederholt. Und wir kamen ja zu einer Erkenntnis, dass einfach alle willentlich das absichtlich nicht machen. Also aus ökonomischen Gründen sich dagegen entscheiden, verantwortungsbewusst und medienethisch zu handeln. Und warum das so fatal ist, sind ja im Grunde drei sozialempirische Probleme oder soziologische Probleme. Das eine hast du ja auch gesagt, also es führt zu einer Glorifizierung oder wir werden dann zu Mittätern der Inszenierung und das führt dann erstens zu Nachahmern und zweitens eben zur Akquise neuer Leute, zu einer neuen Form von Radikalisierung. Zweitens, die Terroristen nutzen ja dann diese Konkurrenzangst von etablierten Medien gegenüber sozialen Netzwerken aus. Also es gibt ja dieses große Wettrennen immer zwischen den klassischen Medien und Twitter und Facebook. Und sie denken dann immer, sie müssten natürlich schneller sein, sie hätten die Deutungshoheit des Scoops, der einen Information, der Nachricht, der Meldung. Und deswegen bringen sie halt die Sachen eher raus, bevor es halt irgendwer auf Twitter macht. Und dieses nicht aushalten können, dass es natürlich viel wertiger ist für den Journalismus, eben die vernünftigen Sachen zu veröffentlichen und nicht einfach das erstbeste Twitter-Video, was in die Timeline gespielt wird. Das finde ich auch so verwunderlich. Also weil es wertet ja dann auch das journalistische Arbeiten ab, wenn man sagt, ich gehe jetzt in Konkurrenz mit einem Twitter-Nutzer und muss schneller sein als er. Mhm. Und das Dritte ist, das dritte Problem ist diese Fixierung, also auf die schnelle Berichterstattung rund um die Täter und das möglich zeigen wollen von Videos, ist auch irgendwie, wie soll ich sagen, durch die serielle Verbreitung dieser Videos, wie dann zum Beispiel jemand erschossen, ermordet, bedrängt, verletzt wird, verlängert ja auch das Leid dann für die betroffenen Personen in dem Moment. Nicht nur, dass du den Täter, das ärgert mich, nicht nur, dass du den Täter glorifizierst und dadurch seine Inszenierung verlängerst und dich zum Komplizen eben seiner Show machst, du verletzt mit jeder weiteren Verbreitung auch die Opfer ein weiteres Mal. Und es gibt so viele Gegenbeispiele, also wo es geklappt hat, wo man ein medienethisches Lernen hatte. Also gerade nach Christchurch, wo dann eben ganz willentlich oder wissentlich die Namen in den Berichterstattungen nicht mehr genannt worden ist. Oder zum Beispiel der Chefredakteur von Le Monde, Finoglio, der hat mal in einem sehr bemerkenswerten Interview erzählt, dass er nach antisemitischen Anschlägen im Supermarkt, das war 2015, das war in so einem Hypercaché und da hatten eben Islamfaschisten, hatten dann einen jüdischen Mann erschossen und er hatte dann auf der Startseite, auf der Coverseite, hatte ein Foto von dem Täter, wie er so lässig neben seinem Maschinengewehr sitzt. Und dieses Foto, das sieht, wenn du nicht weißt, dass das ein echter Täter, ein echtes Gewehr, sieht das erstmal aus wie so ein Rapper-Album. So, es sieht stylisch aus fast. Und er hat dann in diesem Interview eben gesagt, wie sehr er es seitdem bereut, dass er diesen Mann vorne diese Bühne gegeben hat, dieses Cover geschenkt hat sozusagen und sich deswegen dann entschlossen hat, beim Anschlag von Nizza 2016, dezidiert kein einziges Video der sich erklärenden Terroristen oder kein einziges Video der Anschläge in irgendeiner Form auf der Seite oder in Le Figaro stattfinden zu lassen. Sich einfach komplett dagegen entschieden. Und das nur noch als letzter Einwurf, weil dann viele sagen, ja, sollen jetzt Journalisten sich selber zensieren? Was soll das? Wir haben doch die Pflicht und die Aufgabe, das abzubilden. Die Leute müssen noch informiert werden. Und ich glaube, das ist keine Zensur, sondern es ist im Gegenteil die Freiheit, sich gegen eine ästhetische Deutungshoheit eines Täters zu wehren, indem man mit souveränen Mitteln des Journalismus dagegen steuert. Und das kann man leisten. Der Name ist zum Beispiel mega unwichtig. Ist doch mega unwichtig, wie der Typ heißt, der Leute erschossen hat.
Ich glaube, dazu hilft es, um sozusagen die logische Klarheit deiner Argumentation sozusagen, wenn man sie bis jetzt nicht verstanden hat, hilft es vielleicht nochmal, sich in den Täter hineinzuversetzen. Nicht in die Medien oder uns oder man sollte oder wen auch immer, sondern in den Täter, ein Terrorist. Was möchte ein Terrorist? Also Terror als einerseits asymmetrische Kriegsführung, weil man keine militärischen Mittel hat, aber auch andererseits als sozusagen kommunikativ asymmetrische Kriegsführung, als Kommunikationsstrategie. Mhm. Das ist ja auch wohl untersucht, dass diese Leute eben das Gefühl haben, wie so oft, es gibt nicht genug Resonanz für ihr Anliegen. Also schaffen sie es. Zur Not mit Gewalt. Und sie verlassen sich dabei ja auf mehrere ganz simple Annahmen. Und eine davon ist eben, die Medien werden berichten. Und die Medien werden groß berichten. Es ist ein singuläres Ereignis. Man kann es nicht nicht berichten. So, und jetzt glaube ich, sind wir in unserer Medienethik, versuchen wir manchmal, dadurch, dass wir Ethik immer universalistisch denken, und zwar auch in der zeitlichen Dynamik universalistisch, dass wir denken, eine einmal gefasste Medienethik müsste auch noch in 50 oder 100 Jahren in einem anderen Mediensystem mit anderen sozusagen in einem anderen Kontext mit anderen Einflüssen und anderen Bedrohungen gelten. Nämlich das, was du gerade gesagt hast, man muss doch berichten. Man muss es doch. Wir haben doch eine Chronistenpflicht, heißt es dann unter JournalistInnen auch. Und ich glaube, genau das, was du gefordert hast, wir müssen als erstes mal akzeptieren, dass unsere Medienethik von ihnen gespielt wird und instrumentalisiert wird. Und dass wir weiterentwickeln müssen. Wir müssen als Reaktion auf deren Missbrauch des Mediensystems und so etwas wie Meinung und Pressefreiheit und eben einer sehr, sehr guten, wenn nicht sogar Überversorgung mit Informationen, gerade jetzt heute in Echtzeit, einer großen Bevölkerung, darauf müssen wir reagieren. Und in diesem, wenn man lange genug jetzt in den letzten 10, 20 Jahren diesen stochastischen Nachahmungsterrorismus gesehen hat oder auch eben Trump, wie er mit Medien umgeht, dann wird dieses, wir müssen doch berichten, finde ich, zur Schutzbehauptung dafür, dass man sich nicht ändern will und weiter, wie du sagst, den ökonomischen Vorteil sucht. Mhm. Und im Gegensatz dazu steht ja, du hast eben Neuseeland angesprochen, die Frage ist, wenn jemand sich schon dazu entscheidet, mit einem Sturmgewehr in einer Innenstadt auf Zivilistinnen zu schießen, ja, das ist jetzt passiert, das kann man in dem Moment nicht mehr ändern. Was geben wir ihm dazu? Er ist anscheinend schon bereit, alles zu tun für sein Ziel. Wie weit machen wir mit? Was geben wir ihm? Und da sagte ja die neuseeländische Premierministerin eben, wir geben ihm nichts, nicht mal seinen Namen. Mhm. Das ist eine Chance aus der Ohnmacht, in die uns solche Anschläge immer wieder stürzt, herauszukommen und sagen, wir haben Macht. Mhm. Wir haben sogar sehr große Macht. Wir müssen sie nur nutzen. Und diese neue Ethik des Mitteilens, die wir auch immer wieder fordern, ich glaube, zwangsläufig muss sie auf eine neue Stufe gehoben werden. Sie kann nicht nur Ethik an sich sein. Wir brauchen wirklich eine Vereinbarung, die, glaube ich, aus einer staatlichen Institution herauskommen muss, weil die Selbstverpflichtung der Medien und auch der User und das sozusagen der Zivilgesellschaft, wie du es vorhin formuliert hast, normativ, man muss doch, und wie oft sollen wir es noch sagen, bis alle mitmachen, es funktioniert nicht. Mhm. Und da man Medien leider nicht einfach verbieten kann, wenn sie wiederholt, wie manche Boulevardmedien, da eben das Werk des Terroristen fortführen, glaube ich tatsächlich, und das wäre meine Frage, ist es möglich, dass wir angesichts auch dieser empirisch sehr gut belegten Erkenntnisse, alles, was du gesagt hast, angesichts immer gleicher Radikalisierungsdynamiken und der wirklich akuten Bedrohung, jetzt mal gesprochen für viele europäische Länder, wie Frankreich jetzt gerade, Österreich, eben auch Deutschland, durch diesen stochastischen Terror, dass wir sagen, daraus ergibt sich ein dringender Auftrag an den Gesetzgeber, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine sensible Gesetzgebung genau solche Nachahmungsermutigungen von Medien einschränken kann. Mhm. Weil wir einfach sehen, dass das die nächsten Toten mitbedingt. Also sind wir da nicht an dem Punkt, wo wir sagen, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, die Berichterstattung, alles super wichtig, Menschenleben sind wichtiger. Wir müssen es da juristisch einschränken, was berichtet wird. Mhm. Oder geht es zu weit?
Es ist deshalb sensibel und heikel, weil du nachweisen müsstest, dass es einen direkt. Ich weiß, es gibt soziologische Studien diesbezüglich natürlich. Einfach Werteeffekt zum Beispiel ist sehr, sehr, sehr gut erforscht worden. Aber du müsstest der Bild-Zeitung jetzt verbieten, das Foto des Christchurch-Attentäters zum Beispiel vorne drauf zu nehmen. Müsstest du nachweisen, dass genau dieses Foto dann bewirkt hat, dass jemand anderes dachte, so wie der will ich auch auf der Bild-Zeitung Seite 1 sein und deswegen mache ich das jetzt nach. Und das ist natürlich sozialempirisch kaum möglich, sehr schwer. Also die Effekte kannst du, die Medienwirkung kannst du nachvollziehen, aber um so etwas, sowas Gravitätisches wie die Pressefreiheit dann an der Stelle, und das sind ja auch sehr große sozioökonomische Interessen, die dahinter stehen, weshalb sich natürlich dann ein großer Medienanbieter das nicht so leicht verbieten lassen wird und mit allen Instanzen ja dagegen vorgehen wird. Und eine davon wird erstmal die Frage nach einer wasserdichten Belegbarkeit sein. Das ist das.
Wenn ich da kurz zwei Nachfragen quasi stellen kann. Erstens, gilt dieser sozioökonomische Vorteil noch, wenn es alle nicht mehr dürften? Mhm. Ne? Weil dann kann man ja nicht durch Ruchlosigkeit sich wieder einen ökonomischen Vorteil verschaffen. Mhm. Und zweitens, also ich verstehe, was du sagst, und das ist empirisch sehr, sehr schwer zu fassen, wenn nicht unmöglich ist. Ich glaube, wenn man weiter daran rumüberlegt, fände man aber Beispiele, wo eine Gesetzgebung passiert, ohne dass wir die klare Empirie vorliegen haben. Mhm. Es kann auch, sagen wir mal, eine, ja, in dem Fall quasi anekdotische Evidenz, beziehungsweise auch ein Tipping Point erreicht sein, dass man sagt, die gute Sitte verbietet es. Mhm. Einerseits ist es ein pragmatischer Ansatz, das heißt, wir wollen keine Nachahme, wir wollen Menschenleben schützen und retten. Andererseits gleich stark könnte aber auch die Entwicklung sein, dass man sagt, nach dem 17. solchen Terroranschlag verbietet es die gute Sitte, diese Täter noch abzubilden. Mhm. Gesetze werden ja nicht nur über Zahlen
exakt,
initiiert.
Exakt,
absolut. Das wollte ich damit sagen.
Ja, ja, du hast absolut recht. Warum ich gerade so tief einatmen und noch eine Denkpause hatte, war, weil es natürlich aber trotzdem einfach der Vorwurf, ich sage nicht, dass es so ist, aber der Vorwurf, der dann geäußert werden könnte bzw. würde, ist, dass du die Pressefreiheit einschränken willst. Und dafür brauchst du mehr Argumente als nur die Sitte sozusagen, wenn das Sinn ergibt. Was absurd ist, weil es natürlich ironisch ist, weil du sagst ja nicht nur, es geht um die Sitte oder um die Ethik der Medien, um einen anständigen Umgang mit der Abbildung der Realität auf der einen Seite und das Recht der Presse, wirklich alles abbilden zu können oder alles abbilden zu wollen, was abbildbar ist. Weil du ja am Ende der Gleichung sagst, ja, aber es geht halt um potenzielle Menschenleben. Vielleicht verhindert man eben durch das Nicht-Abbilden dann, dass ein Terroranschlag erfolgt und deswegen Menschen gerettet werden. Das ist aber halt im Ungefähren. Also ich muss wirklich drüber nachdenken, weil ich für mich selber versuchen muss, gerade zu erklären, warum es eine notwendige Einschränkung der Pressefreiheit geben kann. Ich erkenne, dass sie notwendig ist, aber ich kann sie außer über die Ethik und das Retten potenzieller Leben gerade nicht verrationalisiert argumentativ verteidigen, das Einschränken der Pressefreiheit.
Ich gebe dir ein spontanes Beispiel, von dem ich nicht weiß, ob es gut ist.
Ja.
Mit dem Disclaimer nur diese Kombination aus Menschenleben retten, schützen. Also wir haben erhärtete Hinweise, dass es nutzen könnte, beziehungsweise andersrum, die Praxis, jetzige Praxis schadet und zweitens die gute Sitze, so ein gefühltes Recht. Jugendschutz zum Beispiel. Du darfst keine nackten Menschen einfach so irgendwo reindrucken, wenn sie sexualisiert sind. Außer du kennzeichnest es, dass es eine Jugendschutzdimension hat und dass Kinder und Jugendliche es vielleicht nicht einfach so anschauen könnten. Und du darfst schon gar keine nackten Kinder und Jugendlichen irgendwo reindrucken. Warum? So könnte man jetzt mehrere Gründe finden, ist relativ simpel, aber glaube ich auch, dass die direkte empirische Evidenz sehr schwer wäre, nachzuweisen, dass, weil genau dieser Täter dieses nackte Kind in einer Zeitung gesehen hat, ist er zum Beispiel nachher übergriffig geworden oder Missbrauch oder wie auch immer. Ja? Ich glaube, es wäre nicht ganz einfach, das zu belegen, aber so etwas wie der gesunde Menschenverstand und das, was wir Empirie haben und an Forschung, zeigt uns genug, um dieses Gesetz für sinnvoll zu halten, weil es in Kombination geht mit einem sozusagen moralischen, gesunden Menschenverstand, weil er sagt, das sollte man einfach nicht tun. Es ist nicht gut. Es kann keine guten Effekte haben. Wir möchten gewisse Dinge regeln. Und da greift man tief in die Pressefreiheit ein. Ich glaube, der Eingriff an sich ist überhaupt nicht das Problem. Es ist die Frage, aus welcher Tradition heraus geschieht er? Geschieht er als Reaktion auf einen aktuellen Missstand oder weil wir es schon immer so gehalten haben? Und sozusagen die Herkunft und das Erbe des Ganzen? Und ist es die richtige Kombination aus Pragmatismus und Anstand?
Erlaub mir bitte diese Zwischenfrage. Inwiefern wird, wenn man ein Kind jetzt eben pornografischen Schriften oder Bildern nicht aussetzt, die Kunst- oder Pressefreiheit eingeschränkt?
Wenn die Zeitung das gerne drucken wollte und es aber nicht darf, ist in dem Moment ihre Freiheit, alles zu drücken, was sie möchte, eingeschränkt. Also es ist ab Werk schon. Ne? Ich glaube, wir erkennen das schon gar nicht mehr, weil es schon so eine Voreinstellung ist und so selbstverständlich, dass wir nicht sagen, wir würden gefühlt nicht sagen, es ist ein Eingriff in die Pressefreiheit. Aber genau wie die Meinungsfreiheit. Und in Deutschland, finde ich, gilt da immer auch nationalsozialistische Symbole oder Parolen als ganz gutes Beispiel, die man nicht sagen und nicht zeigen darf, ohne gewisse Ausnahmen, gewissen Grund, Kunstfreiheit und so, das steht da drüber. Aber normalerweise darf man es nicht machen. Wenn ich mich auf die Straße stelle und Sieg Heil rufe, ist es eine Straftat. Weil wir glauben, dass es in dieser Gesellschaft keinen Platz mehr hat, mit gutem Grund.
So. Ja, klar.
Okay. Und da schränken wir genauso ein. Und da sind wir uns ziemlich einig. Es gibt auch Stimmen dagegen. Ne? Und es gibt Güter, die man abwägen muss, wie zum Beispiel eine Kunstfreiheit. Wenn ich das in einem Film mache, ein deutscher Schauspieler sagt, in Deutschland, in einem Film, in einer Rolle Sieg Heil, ist es wieder erlaubt. So, da gestatten wir uns ja auch sehr komplexe, also in dem Fall nicht super komplexe, aber doch komplexe Aushandlungsprozesse und Ökosysteme und Sensibilitäten. Und das könnte man im Umgang mit einer medialen Verarbeitung von Terror, was auch immer man dann genau einschränkt oder auch nicht, was man erlaubt oder auch nicht, genauso aushandeln. Nur jetzt ist es eben noch gar nicht verhandelt.
Ja, dem jetzt, das ist nicht meine Position, ich will es nur als Argument in den Raum werfen, weil ich gerne wüsste, was deine Position dazu ist. Würde jetzt zum Beispiel an Florian Klenk das, was er eine Voldemortisierung nennt, gegenüberstellen. Also wenn wir tatsächlich gesetzlich verbieten lassen würden in allen Medien, das irgendwie, das würde man dann irgendwie festlegen, vielleicht zum Beispiel Foto, aber nur verpixelt oder kein Name.
Kein Name.
Genau. Würde das zu einer anderen Form von, Dämonisierung ist das falsche Wort, aber einer anderen Form von Interessantmachung führen, die, was manchmal indizierte Werke ja erleben, dass dadurch, dass sie indiziert worden sind, sie dann besonders interessant sind für Leute, auf die es dann in irgendeiner Form mit Resonanzboden fallen könnte.
Könnte sein, so, ne? Das kann man natürlich schwer, das müsste man quasi ausprobieren. Ich glaube, es gibt einen Indiz dafür, es nicht für wahrscheinlich zu halten, weil im Gegensatz zu einem indizierten Werk, wo ich ja sozusagen den Inhalt erst dann erfahren, bewerten kann, das heißt, meine Neugierde daraufhin fokussiert ist, wenn ich es mir dann gesetzeswidrig beschafft habe, das ist ein indizierter Film, ich weiß nicht, wie brutal er wirklich ist, bevor ich ihn gesehen habe, ist ja der Grund, warum ein Täter, Name oder Gesicht indiziert ist, der wird ja berichtet. Ich weiß, der hat so und so viele Menschen aus den Gründen umgebracht, das ist natürlich berichtenswert, so davon sollte man erfahren, aber ich sehe die unwichtigen Details nicht, weil wie der Mann oder die Frau hieß und sein Gesicht ist für die Bewertung dieses ganzen Vorfalls eben nicht wichtig. Im Gegensatz zu dem Inhalt von dem indizierten Film. Das ist das Erste. Und das Zweite ist ja, wenn wir uns einig sind, es wäre besser, zum Beispiel Name und Gesicht nicht zu zeigen. Wir glauben aber, dass es durch freiwillige Selbstverpflichtung und moralische Appelle nicht passiert, dann müssten wir abwägen zwischen, okay, es passiert trotzdem, es hat einen negativen Effekt und diese Voldemortisierung, die müsste man ja dann einmal taxieren und gegen den Nachahmungseffekt bei stochastischem Terrorismus halten. So, ne? Und ich glaube, da käme man, je nachdem, wie man es betrachtet, wahrscheinlich mit einem geringeren Übel raus. Und das geringere Übel wäre, glaube ich, immer, dass sich manche Leute dann erst recht für diesen Menschen interessieren. Im Vergleich zu der breiten Wirkung, sie müssen sich auch für seinen Namen und Gesicht interessieren, weil sie teilweise nicht drumherum kommen. Weil selbst Leute, die das gar nicht möchten, werden damit konfrontiert. I don't know, ich habe es auch nicht zu Ende gedacht.
Nein, vielleicht, weißt du, ich das
in dem gefährlichen Halbwissen, wo ich mich hier bewege, ich möchte gar nicht mehr sagen.
Nein, zwei Sachen diesbezüglich. Es ist genau, es geht um die Abwägung von Rechten, Pflichten und Ethiken und Freiheiten. Und da wird es dann immer schwierig. Deswegen dann sofort alle in die Praktikabilität flüchten und sagen, ja, aber wenn ich das so mache, dann kann ich das und das nicht mehr machen. Und bin ich auch, wie man hört, nicht am Schwimmen, aber am Überlegen, am Austarieren. Ich wollte noch ganz kurz vielleicht für den stochastischen Terrorismus.
Da war er wieder.
Wollte ich noch in einem Satz kurz erklären für die, die den Begriff vielleicht noch nicht kennen im Grunde. Und vielleicht macht das dann auch klar, warum wir da so bedacht drauf sind, eben so achtsam und so vorsichtig mit dem umzugehen, was dann in die Welt hinaus multipliziert wird. Der Begriff stammt eigentlich von einem Blog, der 2012 geschrieben worden ist, von einem Blog-Eintrag, und der wurde dann aber übernommen, weil er so effizient ist, in das Buch The Age of Lone Wolf Terrorism. Und es meint genau genommen die Nutzung von jeder Form von Massenkommunikation, um eine Form von terroristischer Handlung zu provozieren von komplett zufälligen Akteuren, die gar nicht Teil jetzt einer Terrorgruppe sein müssen oder Teil einer ideologischen Bewegung klassischer Art, also wie jetzt zum Beispiel die RAF ganz früher, sondern einfach erreicht werden von den Inhalten dieser Massenkommunikation. Statistisch, der Akt selbst kann vorausgesehen werden. Also wir können mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, okay, 2021 wird es mindestens auch nochmal 2-3 Anschläge irgendwo in Europa geben. Wir können aber nicht vorhersehen, wer von welcher Seite die stattfinden werden. Das heißt, anders ausgedrückt, wir haben hier einen Terror, der fernsteuerbar ist durch das, was Massenmedien einfach als Information vermitteln. Und was ich sehr mochte, ist das Bild, mit dem immer der Radikalisierte, der oftmals Online-Radikalisierte verglichen wird. Er ist im Grunde genommen, oder anders, der stochastische Terror ist wie ein Bogen, der hunderte von Pfeilen abschießt. Und man weiß 100%, dass einer dieser Pfeile in ein Ziel treffen wird. Man weiß aber nicht, welcher Pfeil. Und in dieser Metapher ist das Ziel eben die eine Person, die da surfenderweise sich in den Kaninchenbau hinabbegeben hat und dann plötzlich eben diese Resonanz hatte mit dem Video von dem Christchurch-Attentäter oder mit dem Verschwörungsvideo, das er auf YouTube gesehen hat oder dem Selbstradikalisierungsvideo von irgendwelchen IS-Terroristen. Und das ist sehr kompatibel wiederum mit einer Franchisierung von Terrorismus, dass du gar nicht mehr, zum Beispiel um IS-Terrorist zu sein, kannst du einfach daheim einen Glaubensschwur äußern und dann bist du halt IS-Terrorist. Und du kannst dich dadurch als Terrorist größer machen, als du bist, und wirst dann noch dazu eben von den Medien, die dich dann abdecken, geadelt als echter, richtiger Terrorist, obwohl du einfach nur eine Subway-Version eines Terroristen bist, sozusagen, wenn man das so sagen kann.
Subway-Version, sehr schön. Wenn ihr das jetzt gehört habt, gerade zum Schluss, und sagt, was für ein völliger Quatsch, was der Friedemann da sich ausdenkt, das geht aus den und den Gründen nicht, oder super Idee, lasst es uns durch den Bundestag lobbyieren, oder ihr habt vorher schon Kommentare oder Gedanken dazu, Wir haben schon öfters gesagt, schreibt uns. Das ist auch total ernst gemeint. Ich wurde aber von einer Hörerin namens Lea, die in ihrem und im Namen ihrer Freundin Alices Namen uns mir schrieb, darauf hingewiesen, dass wir haben ja keine Webseite und wir haben auch kein Wahllokal und keine Partei und keinen Fernsehsender, wo man hinschreiben könnte. Samira, haben wir eine E-Mail-Adresse irgendwann mal eingerichtet, wo man hinschreiben kann, wenn man uns schreiben möchte?
Ja, haben wir. Das Problem ist, was mir dann zu spät aufgefallen ist.
Du verkennst sie nicht mehr.
Doch, es ist pp@midnightagency.de, Midnight Agency, einfach in ein Wort. Aber ich kann von dieser E-Mail-Adresse aus nicht antworten. Es ist also
eine
einseitige
blöd.
Kommunikation. Das heißt, auch an dieser Stelle Dank an all die Menschen, die uns an diese Adresse so einen lieben Brief geschrieben haben, liebe Briefe haben zukommen lassen. Und es tut mir so leid, dass wir nicht geantwortet haben. Ich kann es technisch einfach von dieser Adresse nicht. Es ist aber kein toter Briefkasten. Es ist nur ein asymmetrischer Briefkasten.
Sehr gut. Also da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr keine Antwort wollt. Beschimpfung dahin. Ansonsten würde ich sagen, sind alle Kanäle auf den sozialen Medien gut. Also mir darf man jedenfalls gerne schreiben auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook, wo ich überall einfach unter meinem Namen zu finden bin. Das kommt auf jeden Fall an.
Mir auch sehr gern. Bei Instagram brauche ich immer nur viel, viel länger, weil ich da nicht so oft bin wie auf Twitter. Und seht es mir nach.
Sehr gut. Das ist vielleicht auch richtig so. Ansonsten würde ich sagen, raus mit diesem orangenen Wicht aus dem Weißen Haus, so schnell wie möglich. Ciao Trump. Gutes Gefühl am Ende der Folge, oder?
Ein sehr gutes Gefühl und deswegen jetzt einfach noch so total peinliche Musikempfehlung. Ich habe es mit meiner Mutter gestern nochmal gehört. Die allerbeste Version des National Anthems der USA ist die von Whitney Houston. Googelt bitte bei YouTube. Geht auf YouTube und da Whitney Houston National Anthem. Und das ist die, also vom Arrangement her, einfach die beste Version. Superschön. Man will sofort Präsident werden.
Ich glaube, du hast sowohl juristisch als auch moralisch grünes Licht von mir und von der Welt, vielleicht sogar 8 Sekunden davon, jetzt hier reinzuschneiden zur Feier des Tages. Ich glaube, die Rekontextualisierung haben wir geschaffen. Ich glaube, wir sind auf der sicheren Seite. Ihr erfreut euch an diesem doch politisch positiven Wochenende und bis nächste Woche. Vielen Dank.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang 2 Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma.